Und dann haben wir in Kairo, in diesem Nationalstadion gespielt, da waren 80.000. Und 80.000 mit 17 oder 16 Jahren zu spielen, das ist, war mal nicht so ohne. Aber ich glaube, wir haben das damals gut gelöst gehabt. Also es war ein Mordserlebnis. Das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen. Wir haben in einem reinen Mittelhaus gelebt und da waren 6 Zimmer und die haben wir dann gefüllt mit unseren Jungs. Und dann waren da nur 2 Damen, die haben uns bekocht bzw. die Wäsche gemacht und dann waren wir auf uns alleine gestellt. Was auch immer, also ich bin nicht pleite gewesen, Gott sei Dank. Nein, aber...
Mit dem Ball am Fuß und einem unermüdlichen Siegeswillen. So kennt man ihn aus seiner Zeit als Profi. Vom einstigen Rekordspieler der dritten Liga bis hin zum sportlichen Leiter. Er hat viele Stationen durchlebt. Doch der Fußball blieb immer seine Leidenschaft. Nach dem Karriereende hat er erfolgreich den Schritt ins normale Berufsleben geschafft. Ist aber dem Fußball in vielen Rollen treu geblieben. Ab Sommer übernimmt er die Rolle des sportlichen Leiters beim 1. FC Gievenbeck. Ein weiterer wichtiger Schritt auf einem beeindruckenden Karriereweg, den immer wieder zurück zum Fußball führt. Und damit schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt bei Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs. Ich bin Leon Holkenbrink.
Und ich bin Jens Truggenbrot.
Ich habe ja schon ein bisschen was über dich verraten, aber jetzt interessiert mich, wer ist Jens in deinen eigenen Worten? Was machst du, wenn du nicht gerade dem Fußball nachgehst? Gibt es da was Besonderes?
Boah, ich glaube, ich bin offen fürs Leben. Ich bin sehr wissbegierig, ich bin neugierig, schaue gerne über den Tellerrand hinaus. Natürlich auch meinem Job gehe ich nach, das ist die Immobilienbranche und dann natürlich der Sport hat einen großen Stellenwert in meinem Leben und dann natürlich meine Kinder sowieso, die hätte ich eigentlich als erstes nennen müssen und natürlich meine Freundin, Lebensgefährtin.
Danke Jens für diese ersten Einblicke, ich freue mich heute sehr, dich hier im Podcast begrüßen zu dürfen.
Ich mich auch, freue mich riesig.
Mit dir wollen wir heute direkt 2 Folgen aufnehmen, in Folge 1, welche ihr gerade hört. Da resümieren wir deine aktive Karriere, die viele spannende Stationen beinhaltet. Wir sprechen über deine Zeit weit weg von zu Hause. Über 500 Kilometer habe ich mal recherchiert. Die U17, WM in Ägypten und vieles mehr. Aber ganz zu Beginn, da spielen wir eine kleine Runde Echo oder Einwurf. Bist du bereit?
Ich bin bereit.
Baden-Württemberg oder NRW?
Oh, das sind schon super Fragen. Fängt gut an. Baden-Württemberg.
Dynamo Dresden oder Carl Zeiss Jena?
Schwierige Fragen, sehr, sehr, ich hoffe, die werden einfacher.
Ja.
Tut mir leid, Jena, aber ich würde Dresden vorziehen.
Eine Tafel kommt wohl noch, Preußen Münster oder FC Gievenbeck?
Boah. Lange Jahre Preußen Münster, jetzt seit neuestem Gievenbeck.
Fitnessstudio oder Outdoorsport?
Sowohl als auch, die Kombi macht's.
Bodensee oder Aasee?
Bodensee.
Frühere Zeiten ohne Handy oder das heutige digitale Leben?
Digitale Leben braucht man, aber ich habe es sehr genossen, es nicht zu haben, also ohne digitale.
Kochen oder essen gehen?
Ich kann beides gut.
Und zu guter Letzt, auf dem Platz oder an der Seitenlinie?
Auf dem Platz.
Jens, wir wollen mal ganz fulminant reinstarten. Du hast gegen Ronaldinho, Iker Casillas und Xavi gespielt. Wie oft denkst du heute noch an diese Momente zurück?
Tatsächlich nicht mehr ganz so oft, weil du musst das auch irgendwann mal abschließen, aber es hat mich vor kurzem tatsächlich nochmal jemand darauf angesprochen, weil wer hat schon gegen Ronaldinho und Casillas und so gespielt und das war ein tolles Erlebnis, ja.
Das war ja ein bisschen weiter schon in deiner Karriere als der Anfang. Du kommst aus Baden-Württemberg, aus der Nähe des Bodensees, jetzt lebst du in Münster. Wo ist es schöner, wenn man beides erlebt hat?
Ich sag immer, das ist meine Standardantwort, weil ich es genau so fühle. Ich habe das Glück, dass ich in einer Urlaubsregion aufgewachsen bin und jetzt lebe ich in einer der lebenswertesten Städte in Deutschland. Und wenn ich dann wieder nach Hause gehe zu mir, ja, bin ich am Bodensee, was ein traumhaftes Gebiet ist.
Wie war das damals so? War das eher ländlich geprägt? Als junger Kicker war das eher Bolzplatz oder dann auch Vereinsfußball?
Bolzplatz angefangen, dann natürlich Vereinsfußball, aber das war natürlich absolut im Niemandsland. Also da ist ja Freiburg 1,5 Stunden weg, Stuttgart auch und drumherum ist nichts. Also von daher war da tote Hose auf gut Deutsch gesagt, aber ich konnte mich dort super entwickeln. Dann bin ich ja mit 15 ja schon in die große weite Welt gegangen.
Was warst du da für ein Fan, wenn man aus einer Region kommt, wo erstmal lang nichts kommt?
Damals tatsächlich geprägt vom Elternhaus, vom Vater, Bayern München, weil es südlicher Verein, von daher.
Ja, okay. Erinnerst du dich denn an einen Moment aus deiner Kindheit, in dem dir klar wurde, ich möchte Fußballprofi werden?
Dadurch, dass Vater schon sehr fußballaffin war oder ist, auch mit Trainer, und ich dann mit 4 schon gegen den Ball getreten habe und in den Verein, irgendwann, ja, siehst du die großen Jungs in dem Fernseher und dann sagst du, okay, das fühlst du und das willst du auch und ja, so war's.
Du hast es ja gerade schon angerissen, dann kam der große Schritt zu Borussia Mönchengladbach, über 500 Kilometer von zu Hause weg. Dachtest du dir damals total geil oder war da auch Angst dabei bei dem Schritt?
Respekt. Angst ist, war's nicht, aber es war Respekt, weil du, wenn du mit 15 Jahren dein Elternhaus hinter dich lässt, dein Bruder verlässt, deine Freunde damals, und dann in die große weite Welt, wie ich es vorhin schon gesagt habe, Stuttgart war ja für mich schon weit und dann fahre ich da fast 600 Kilometer weiter hinweg. War da großer Respekt, aber natürlich auch große Vorfreude, weil ich ja meinem Ziel ein Stück weit näher war. Als es, und deswegen habe ich mich da sehr gefreut gehabt.
Du hast gerade gesagt, Ziel, war das schon klar formuliert? Ich möchte es auch schaffen, wenn ich schon dahin gehe?
Ja, wenn du das alles hinter dir lässt und du die Möglichkeit bekommst, damals bei einem, ja, in einem NLZ, damals war das, glaube ich, nur, hieß es nur anders einfach, aber bei Borussia Mönchengladbach zu spielen zu dürfen, dann ist der Wunsch sehr groß und das Ziel sehr nah.
Wie hast du das denn mit Freunden und Familie gehandhabt? Wie oft hast du sie gesehen und wie war da so das Verhältnis?
Also, Gott sei Dank, bis heute ist das Verhältnis zu meinen Eltern super. Und die haben natürlich da ganz, ganz viel auf sich genommen, weil die sind, glaube ich, alle 2 Wochen den ganzen weiten Weg gekommen, haben mich dann bei allen Spielen so, also bei jedem Heimspiel auf jeden Fall, haben sie mich angeschaut. Und von daher konnten wir natürlich immer so ein bisschen Verbindung halten. Aber mit den Freunden ist es dann doch in den Jahren dann ein bisschen immer weniger geworden.
Ist das so ein Ding im Fußball, dass man die Freunde aus der Kindheit vielleicht immer weniger und weniger trifft und am Ende gar nicht mehr mit ihm befreundet ist, weil man zum Beispiel in andere Länder oder andere große Städte zieht?
Ja, also ich habe immer noch 1, 2 tatsächlich jetzt noch, wo ich immer Kontakt pflege und ich glaube, das ist auch wirklich ausreichend. Ich glaube, man braucht immer nur 1, 2 gute Freunde und ich habe jetzt wirklich in dieser Fußballerzeit, was ich erleben durfte, ja auch viele Freundschaften gefunden. Deswegen ist es, glaube ich, sehr spannend auch, was der Fußball mit sich bringt, weil ich kann, egal, ich kann nach Amerika jetzt fahren und ich weiß, dass dort mein Freund ist und der mich hoffentlich mit offenen Armen empfängt. Also von daher bringt es auch ganz viel mit.
Du hast auf mich direkt den Eindruck gemacht, als ob du immer sehr offen für neue Sachen bist, gerne neue Leute kennenlernst. Mhm. Ist das die richtige Einstellung oder warst du damals eher ein Heimweh-Typ in dem Alter 15, 16, 17?
Nee, ich glaube, das hat mir damals auch schon geholfen. Klar gab es Tage, Momente, wo ich mich gewünscht hätte, meine Eltern da sein zu können oder dass ich mit ihnen am Essenstisch, am Abendtisch sitze oder mit meinem Bruder. Aber ich glaube, es hat mir schon geholfen, dass ich da immer offen, kommunikativer Mensch war und immer offen dem Leben gegenüber bin.
Noch weiter weg als Gladbach ist Ägypten vom Bodensee. Dort warst du 1997 bei der U17-WM. Wenn du an die Zeit dort denkst, was geht dir da alles durch den Kopf?
Erstmal, das war ein unglaubliches Erlebnis und dass wir da so weit gekommen ist, es war, glaube ich, jahrelang die beste Platzierung in der U17-Jahrgangs und dass ich da dann auch noch Kapitän damals sein durfte, das hatte mich extrem stolz gemacht und vor allem hatten wir da in dieser Truppe einen tollen Zusammenhalt und ja, wie gesagt, du hast es ja vorhin schon angesprochen, gegen diese großen Leute, dann damals wusste man ja noch nicht, dass sie sich so entwickeln, bei Ronaldinho hat man es aber schon gesehen, definitiv, das hat mich erfüllt mit großem Stolz natürlich.
Du hast da wahrscheinlich auch das erste Mal vor richtig vielen Zuschauern gespielt. Was war das für ein Gefühl?
Ja, also ich weiß noch, wir hatten ein Vorrundenspiel gegen Ägypten, gegen den Gastgeber damals und wir waren schon qualifiziert und für die ging's noch was. Und dann haben wir in Kairo, in diesem Nationalstadion gespielt, da waren 80.000. Und 80.000 mit 17 oder 16 Jahren zu spielen, war mal nicht so ohne. Aber ich glaube, wir haben das damals gut gelöst gehabt. Also es war ein Motzerlebnis.
War das damals auch schwer, nicht abzuheben, wenn man mit 17 als Kapitän die deutsche Nationalmannschaft, die U17 anführt, vor 80.000 Zuschauern bis ins Halbfinale kommt und den 4. Platz holt?
Ich glaube, da bin ich aber auch sehr geärgert gewesen, immer von meinen Eltern tatsächlich. Und ich glaube, ich bin immer ein bodenständiger Mensch. Das bin ich jetzt immer noch. Und deswegen bin ich da nicht abgehoben.
Warst du danach nochmal in Ägypten oder war das deine einzige Verbindung?
Das war meine einzige Verbindung tatsächlich.
Eine sehr positive.
Ja, definitiv.
Du hast ja die Namen gerade nochmal gesagt, Ronaldinho und so. Wie schnell ging das dann auch, dass man gesehen hat, zum Beispiel 3 Jahre später, wow, der hat es jetzt wirklich geschafft?
Ja, ich weiß noch, in der Mannschaftssitzung, unser damaliger Trainer hat gesagt, also wenn alles normal läuft, verlieren wir, weil die unfassbar gut sind. Und auch eben Ronaldinho hat er dann persönlich auch nochmal angesprochen. Unfassbare Qualitäten. Und natürlich verfolgst du dann auch den Werdegang. Gerade von dem einzelnen Spieler, wenn Ronaldinho da ist, verfolgst du das. Aber ist natürlich dann schon auch krass gewesen, wie schnell das dann ging.
Ronaldinho ist ja einer der dribbelstärksten oder auch trickstärksten Spieler, wenn nicht sogar der Trick- und Dribbelstärkste. Mhm. Hast du das damals auch schon wahrgenommen, dass er so außergewöhnlich ist, oder war das eher ein normal guter Spieler?
Nein, er war außergewöhnlich. Er war wirklich außergewöhnlich. Auch dort, wie er auf engstem Raum schon die Ballbehandlung hatte, wie er sich da gelöst hat. Ich glaube, der hat mich auch einmal kurz schwindelig gespielt. Also von daher. Also, nein, es ist, man hat direkt gesehen, dass er große Qualität hat und dass er das Zeug hat zu einem Superstar.
Du hattest ja auch einige Mitgefährten in der Mannschaft. Kennt man da einige Namen?
Ich glaube, der bekannteste, Sebastian Deisler damals, Roman Weidenfeller, der jetzt noch in Dortmund ist, der war so auch mein Zimmerkollege. Und ich, hin und wieder treffen wir uns auch jetzt noch, Sebastian Kehl. Also, da waren schon ein paar dabei.
Wie war da so die Stimmung im Team? Waren wir dann im Hotel oder wie war der ganze Ablauf?
Ja, wir waren immer im Hotel untergebracht, logischerweise. Und dann hast du da natürlich einen strikten Tagesablauf, ne? Frühstücken. Also du wirst geweckt, du hast ein Privileg, dich geweckt zu werden. Du hast, dann gehst du zusammen frühstücken, dann gehst du zusammen auf den Trainingsplatz, dann wieder Mittagessen, dann vielleicht nochmal eine Trainingseinheit. Oder wir hatten dann auch mal beim UNICEF hatten wir so ein SOS-Kinderdorf besucht. Dann hast du mit den Jungs da Fußball gespielt, hast das Leuchten gesehen. Dann hast du auch natürlich noch den soziale Komponente dabei gehabt. Und das ist ja auch wertvoll für uns als junge Menschen, denen es hervorragend ging. Uns hat es dann nie was gefehlt. Dann aber auch mal solche Sachen zu sehen, solche Kinder miterleben zu dürfen, das hat uns wirklich alle sehr geprägt.
Als man dann nach dem erfolgreichen Turnier zurück nach Deutschland kam, wie war dann so das Standing? Hat sich das verändert? Wie waren die Reaktionen von den Leuten?
Ja, das Standing, weil damals gab es den Kicker auch schon, so wie es ihn jetzt noch gibt. Und dann wurde natürlich da auch groß berichtet. Und der Einzelne hatte dann auch eine gewisse Bühne bekommen. Und ich weiß nur, dass ich dann nach Hause gekommen bin. Und Borussia Mönchengladbach wollte damals dann mit mir einen Profivertrag unterschreiben. War natürlich dann schon, ja, wie gesagt, Stolz überwiegt dann da. Und ja, so war das.
Du hast bei Gladbach ja auch eine lange Zeit verbracht. Was bekommt man da als Außenstehender vielleicht nicht mit? Gab es da auch schwierige Sachen, wo du mal Phasen hattest, wo du vielleicht zu kämpfen hattest, weil du verletzt warst, weil du nicht gespielt hast? Oder gab es da nur positive Phasen für dich?
Nein, ich glaube, das ist wie in jedem Leben auch. Und das unterscheidet das Fußballerleben nicht, dass es da immer Höhen und Tiefen gibt. Oder ich konnte auch gewisse Dinge nicht verstehen oder nachvollziehen. Ne? Aber das sind halt so Rückschläge, mit denen muss man lernen, umzugehen. Aber in diesem Moment, wenn ich dann so jung bin, war das nicht immer einfach. Aber da hatte ich, wie gesagt, ein tolles Elternhaus, die mich da immer wieder aufgefangen haben. Und auch Freunde dann mittlerweile dann auch in Gladbach. Selbst erst vor kurzem war ich mit meiner Lebensgefährtin nochmal in Gladbach. Nach 20 Jahren wurde ich eingeladen auf eine Party. Und das ist dann wiederum schön. Und das sind die Verbindungen, was wir vorhin gesagt haben. Das bringt der Fußball halt auch mit sich.
Ist das wirklich so typisch für den Fußball, dass man überall seine Fühler ausstrecken kann, Freundschaften schließt und sich ein ganz tolles Netzwerk voller cooler Leute zusammenbauen kann?
Ich glaube, es liegt immer an jedem selbst, aber ich war immer, denke ich, authentisch und immer bodenständig und offen. Und deswegen habe ich, glaube ich, in allen meinen Stationen, egal wo ich jetzt hingehen könnte ich immer anrufen. Ich glaube, man würde mir nie die Türe vor der Nase zuhauen.
Der Fußball hat sich ja stetig entwickelt und auch verändert. Wie war denn so der, beziehungsweise dein Alltag als junger Spieler in einem Top-NLZ in den 90ern?
Da müsste ich normalerweise viel weiter ausholen. Erstmal, das kann man sich heutzutage gar nicht mehr vorstellen, wir haben in einem reinen Mittelhaus gelebt und da waren 6 Zimmer und die haben wir dann gefüllt mit unseren Jungs. Und dann waren da nur 2 Damen, die haben uns bekocht bzw. die Wäsche gemacht. Und dann waren wir auf uns alleine gestellt. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Wir hatten keine Hausaufgabenbetreuung, nichts. Wir hatten keine Rundumbetreuung, sondern hat man immer mal wieder auf uns geguckt. Kam mal immer jemand vom Verein. Und wir mussten mit dem Fahrrad in einen anderen Ort von Mönchengladbach Stadtteil fahren, damit wir am Training teilnehmen konnten. Klar wurden wir auch mal abgeholt. Aber das war nicht so, es war nicht so wie heute, wie man sich das heute vorstellt.
Es hat sich ja mittlerweile radikal geändert. Was glaubst du, ist am Ende besser, wenn der Spieler komplett betätschelt wird oder wenn er auch noch Aufgaben selbst erfüllen muss und sich ein bisschen eigenständiger verhält.
Also ich glaube, Eigenständigkeit kann nie schaden im Leben. Das bringt einen immer wieder weiter. Deswegen möchte ich diese Zeit überhaupt nicht missen, weil mich das wirklich geprägt hat und ich glaube, zu dem gemacht hat, was ich jetzt bin. Aber ich glaube schon, dass diese Veränderung im Fußball gut tat. Und die Jungs heute werden ja nicht nur vertätschelt, sondern die müssen auch viel ausleben oder müssen ganz viele verarbeiten. Und deswegen ist es auch nicht ohne.
Du hast ja auch dann einen Profivertrag erhalten, aber hast dich dann nicht durchgesetzt bei Gladbach. Mhm. Gab es da bestimmte Gründe, warum du sagst, da hat es einfach nicht gereicht oder da hatte ich Pech?
Ich glaube, ich hatte tatsächlich immer Pech, weil ich immer sehr gute... Ich habe mich vor kurzem noch mit Rainer Bonhoff damals unterhalten und er sagte, ich hatte halt wirklich sehr, sehr gute Jungs vor mir. Und damals war das noch nicht so, dass man immer sehr auf die Jugend gebaut hat, wie es vielleicht heutzutage ist. Und deswegen, aber ich glaube, ich hätte da vielleicht noch mehr Fokus, manchmal noch mehr setzen können, vielleicht noch mal ein bisschen die eine oder andere Einheit mehr, aber da hatte ich vielleicht noch nicht das ganz große Mindset, wie ich es dann ein, zwei Jahre oder ein paar Jahre später hatte. Aber ich glaube trotzdem, dass ich gerade dann bei den Amateuren und dann immer wieder in den Trainingseinheiten, wo ich bei den Profis war oder Testspiele, schon unter Beweis gestellt hätte, dass ich das Zeug hatte. Es wurde mir verwehrt. Es ist gut so, wie es ist. Alles in Ordnung.
War es denn eigentlich so, ich habe mal von einem Spieler gehört, der gesagt hat, früher war das gar nicht so, dass so viele U19, U17 Spieler mittrainiert haben. Früher war es mal ganz einmalig, wenn einer von unten hochkam. Mittlerweile ist es ja anders. Kannst du das irgendwie...
Kann ich unterschreiben. Deswegen habe ich ja gerade gesagt, dass es war bei weitem nicht diese Zeit. Und dass ich dann mit 17 schon den Profivertrag unterschrieben habe, das war nicht selbstverständlich. Es war eine große Auszeichnung. Aber genau, ich durfte da schon immer reinschnuppern. Durfte viel mittrainieren, aber ich war vielleicht noch nicht so weit.
Anschließend ging es für dich nach Siegen. Erstmal augenblicklich einen Schritt nach hinten, aber ist dieser auch wichtig, um dann später zwei Schritte nach vorne zu gehen?
Bewusst gewählt, weil Borussia Mönchengladbach wollte eigentlich meinen Profivertrag eigentlich verlängern, aber ich hatte dieses Vertrauen nicht mehr und dann habe ich gesagt, okay, ich möchte da raus aus dieser Bubble, ich möchte einen neuen Weg gehen, um einen Schritt zurück und vielleicht zwei nach vorne. Entschuldige. Ja, aber das ging dann irgendwann auch nach hinten raus. Also die Erwartungen, die Siegen an mich hatte und die ich an Siegen hatte, konnten wir beide, glaube ich, nicht erfüllen.
Anschließend ging es dann dein erster Wechsel ins Ausland, der einzige. Und das Witzige, der Verein, der auch am nächsten in der Heimat dran ist, obwohl er im Ausland ist, der FC Schaffhausen in der Schweiz. Wie kam das zustande?
Tatsächlich habe ich dort ein Probetraining gemacht. Ich hatte aber dann nach Siegen auch noch ein Probetraining in Kroatien gemacht, tatsächlich bei NK Zagreb.
Ach krass, wie kam das zustande?
Über Bekannte, okay. Wie es meistens dann so ist, über so ein Netzwerk. Und dort war noch Robert Prosinecki, ich weiß nicht, die Älteren unter uns würden ihn noch kennen, große bei Roter Stern Belgrad damals, ich glaube, der war auch sogar bei Real Madrid, aber das weiß ich nicht mehr, war dort Präsident. Und ich hätte die Möglichkeit gehabt, entweder gehe ich in Kasagreb oder ich gehe zum FC Schaffhausen, wo ich mich dann auch vorgestellt habe. Da kannte man mich noch, weil ich dort ja fast Heimat und dort war auch ein deutscher Trainer, Jürgen Seeberger, der kannte mich und dann habe ich dann dort unterschrieben, habe gesagt, ich möchte wieder mehr Richtung Heimat. War die beste Entscheidung.
Wie alt warst du zu dem Zeitpunkt?
24.
Okay. Wie war denn so der Fußball in der Schweiz im Vergleich in Deutschland? Vom Niveau und so vom Leben drumherum?
Es war zweite Liga-Niveau, würde ich sagen, tatsächlich. Also schon hoch. Es ist mehr taktisch und technisch geprägt. Es ist nicht so diese ganze Dynamik, wie wir es hatten, diese Härte. Von daher hat das mir, glaube ich, ganz gut getan. Ich habe aber darüber hinaus, dann habe ich mein Mindset geändert. Ich habe sehr, sehr viel extra gearbeitet und war dann auch im Fokus vom FC Zürich und so. Also deswegen war das schon ganz gut.
War das bei dir so ein Klack, heute auf morgen ändere ich mal mein Mindset oder wie geht das?
Nein, es war nicht ein Klack, aber ich wusste ja, irgendwo steckst du ja fest. Also habe ich mich mit mir selbst da schon ein bisschen auseinandergesetzt. Ich war in einer gewissen Schublade, man hat mir immer nachgesagt, ich wäre nicht schnell genug und das und jenes. Und dann habe ich da versucht, das ein bisschen zu ändern, eine gewisse Dynamik zu bekommen. Und ja, weil ich es einfach mir selbst nochmal beweisen wollte.
Danach ging es für dich ja erstmal in den Osten der Republik, erst Dynamo Dresden, dann Karl Zeiss Jena. Wie warst du dort?
Große Erfahrung, sehr, sehr große, die ich überhaupt nicht missen möchte, wie jede meine Station. Weil im Osten wird der Fußball nochmal ganz anders gelebt. Da wirst du geboren mit, und du bist direkt Dynamo-Mitglied oder Karl Zeiss Jena. Das ist so eine Identifikation, hohe Identifikation. Fluch und Segen teilweise auch zugleich, aber es hat einfach Spaß gemacht. Top-Bedingungen, Top-Trainingsplätze, Top-Kabine, Kraftraum auf dem höchsten Standard damals schon. Die waren damals noch einen Tacken voraus. Also super.
Du hast es gerade schon angerissen, dass sich der Fußball dort ein bisschen anders angefühlt hat. Wie hat man das in Sachen Fans gemerkt?
Fluch und Segen, wie ich es gerade gesagt habe. Wenn du in bei Dynamo 5, und da war das alte Rudolf-Habig-Stadion noch, das war ein offenes Rund, und dann wurde das erneuert. Das ist 30.000, du spielst für 30.000, und die singen da ihre Lieder und pushen das, und da kriegst du schon Gänsehaut. Also das war schon cool, ja.
Bist du mit solchen Stationen immer noch verbunden jetzt im Nachhinein, dass du irgendwie noch Kontakte pflegst oder guckst, wie sie spielen?
Also gucken, wie sie spielen, auf jeden Fall. Ich freue mich auch, dass Dynamo jetzt wieder da in der dritten Liga oben steht. Ich würde es mir dem Verein wünschen, dass sie in die zweite Liga kommen, definitiv. Ansonsten in Jena, ja klar, verfolge ich auch. Die sind jetzt Regionalliga, da würde es mir wünschen, dass sie wieder in die dritte Liga kommen. Und dort habe ich, klar, über familiäre oder über Freunde habe ich noch ein großes, blicke ich noch viel ein, was in Jena passiert.
Das war ja, glaube ich, so der Zeitpunkt 2005 bis 2010 ungefähr.
Ja, 2010, ja.
Wie war das damals so? War man ein richtiger Star? Wurde man erkannt auf der Straße oder hatte damals Fußball noch nicht den Stellenwert, den er vielleicht heute hat?
Also in den Städten waren wir schon bekannt. Wir wurden dann auch mal angesprochen, ob wir ein Autogramm geben konnten oder Bilder. Also damals gab es die Handys dann auch schon. Also dann war das schon interessant. Also deswegen sage ich, dort hast du schon einen ganz hohen Stellenwert, wenn du für die gewissen Vereine spielst.
Warst du auch ein Fan davon, angesprochen zu werden? Manche finden das ja eher lästig, manche finden es dann cool, Leuten eine Freude machen zu können.
Also ich glaube, du hast mich jetzt auch schon ein bisschen hier erlebt. Für mich war das immer eine Freude, war das eine Selbstverständlichkeit, weil ich das auch manchmal hatte, als ich ein kleiner Koten war, habe ich die ein oder anderen angehimmelt und wollte ein Foto oder Autogramm. Und ich war dann immer traurig, wenn mir das verwehrt wurde. Aber deswegen war das für mich immer selbstverständlich, Fotos oder eine Unterschrift zu machen. Es sei denn, ich wurde plump angequatscht, da konnte ich schon mal sagen, hey, geht auch anders oder sowas. Aber sonst habe ich das immer gerne gemacht.
Cool. Dann ging's zu Preußen Münster. In der Stadt, der wir uns gerade befinden. Wie kam das zustande? Hattest du auch wieder Kontakte?
Kontakte, der damalige Trainer Marc Fascher der war davor in Jena und dann wollte er mich verpflichten und dann hatten wir das auch alles unterschrieben und ein, zwei Tage später wurde er in Jena dann entlassen, aber der Kontakt ist nie abgebrochen und dann gab es die Möglichkeit nach Münster zu wechseln. Ich wäre gerne schon tatsächlich ein Jahr eher, dann hätte ich den Aufstieg mitgemacht von der Regionalliga in die dritte Liga. Aber Jena hatte mich damals nicht aus dem Verein gelassen, aus dem Verein gelassen. Und somit durfte ich dann noch in Jena bleiben und habe mit Münster immer mitgeführt in Preußen, dass sie den Weg in die dritte Liga gehen. Dann bin ich da nachgekommen.
Hättest du dir damals am ersten Tag vorstellen können, dass du dort mal Wurzeln schlägst, ein Leben aufbaust, Familie und dort bleibst?
Das nicht, nein, tatsächlich. Ich hatte da nur eine kurze Stippvisite, habe mir natürlich Stadion und kurz da gewisse Plätze in Münster angeguckt, aber dass ich mich so wohlfühle und dass es meine zweite Heimat wird, konnte ich nicht ausmalen. Aber wie gesagt, ich bin hier sehr, sehr glücklich. Ich fühle mich in Münster super wohl. Und
du warst ja auch zwischenzeitlich Rekordspieler der dritten Liga. Was bedeutet dir dieser Fakt?
Das zeigt erstmal von Kontinuität, dass ich immer wieder, egal unter was für Bedingungen ich gespielt habe, unter Trainern, verschiedenen Vereinen, immer meinen Mann gestanden habe sozusagen, dass ich immer Leistungsträger war. Also dann habe ich nicht ganz so viel falsch gemacht, glaube ich.
Hattest du auch das Gefühl, während deiner Karriere immer genug Anerkennung für deine Leistung zu erhalten?
Ich glaube schon, dass ich immer Anerkennung bekommen habe. Also die Fanbases, ich wurde, glaube ich, in Jena zum Spieler des Jahres gewählt von den Fans. In Münster mochte man mich auch, mag man mich jetzt hoffentlich noch. Dresden, also deswegen habe ich da schon immer Anerkennung bekommen und von den Trainern letztendlich auch, weil ich immer gespielt habe. Und dann braucht man ja erstmal nicht mehr. Und vor allem war ja dann so gerade Dresden, da ist dann mein erster Sohn geboren und dann in Jena mein zweiter sozusagen. Aber eigentlich sind die beiden aufgewachsen hier in Münster. Und das ist letztendlich die wichtigste Anerkennung, das Feedback der Familie. Und das bekomme ich jetzt immer noch.
Was war denn für dich so der stolzeste Moment deiner Karriere? Gab es da ein Spiel oder eine Saison, die du nie vergessen wirst?
das ist schwierig zu sagen, weil ich ganz, ganz viele Momente habe, die ich nicht missen möchte. Es war aber auch in der Schweiz, wo wir gegen den großen FC Basel gespielt haben, die dort immer in der Champions League mitgewirkt haben und wir in ihrem Stadion zum Beispiel gewonnen haben. Oder ich habe ein Freistoßtor geschossen und ich habe dort die Bestnoten bekommen. Also das hat mich erfüllt. Aber die Saison, was prägend war, war mit Preußen Münster die 2012er, 2013er, wo wir den Aufstieg nicht gepackt haben, was uns jetzt noch immer vorgeworfen wird, aber von der Truppe her und so, das war legendär, wir hatten so einen tollen Zusammenhalt und haben wirklich auch guten Fußball gespielt, da hat eigentlich alles gepasst, nur das I-Tüpfelchen haben wir nicht gezogen, dafür haben sie es Gott sei Dank jetzt ein paar Jahre später besser gemacht.
Wie groß war da die Freude?
Dass sie es geschafft haben, riesengroß, weil wir dann auch endlich nicht mehr darüber angesprochen wurden, ey, ihr habt es damals vermasselt oder das oder jenes, da hätten wir damals schon zweite Liga. Vielleicht wäre es damals noch nicht der passende Zeitpunkt gewesen. Ich hätte es gerne gemacht, ich hätte es gerne erlebt, mit Preußen Münster in die zweite Liga damals gehen zu können. Umso schöner, umso höher war die Freude, dass es jetzt passiert ist.
Wie schön ist es denn? Ich habe es gestern noch in deiner bzw. in einer Instagram-Story gesehen. Da war dann ein Bild von einer alten Preußen-Mannschaft mit den legendären Preußen. Da wurde auch direkt dein Name genannt. Andere Namen, dass man immer noch so in Erinnerung ist, dass Leute wissen, was man für den Verein geleistet hat. Und wie ist das für dich?
Ja, ich glaube, ich habe jetzt heute schon ein paar Mal das Wort Stolz im Mund genommen. Ich glaube, das ist tatsächlich da sehr, kann man dafür auch wieder verwenden. Wenn du jahrelang, 4 Jahre für Preußen alles gibst und dich hochgradig identifizierst mit allem drumherum, mit den Fans, mit den Mitarbeitern und dass das dann noch so eine kleine Aufmerksamkeit, nach all den Jahren, ich bin schon über 10 Jahre raus, das darf man nicht vergessen, ne? Dass man da nicht vergessen wird, das zeigt schon, dass wir damals guten Fußball gespielt haben und wir waren vor allem noch, glaube ich, sehr volksnah.
In der zweiten Folge sprechen wir über dein Engagement beim 1. FC Kievenbeck. Als du damals in Münster warst, hast du schon vom Club gehört? Wie war der Club damals aufgestellt?
Von der 1. FC Kievenbeck?
Genau.
Habe ich gar nichts gehört tatsächlich. Klar, hast du dann, wenn du mit Preußen, dann hieß es, da gibt es so einen zweiten guten Club neben uns, das ist Kievenbeck. Aber das war nur mal, glaube ich, ein Testspiel oder sowas. Das kam erst später, als mein Sohn dann hier gespielt hat. Und da habe ich den Verein dann auch kennengelernt.
Du hast ja, glaube ich, 2015 deine Karriere beendet, wenn ich mich recht entsinne. Warum war dann Schluss? Was war der ausschlaggebende Moment?
Der ausschlaggebende Moment, ich war 35, ich war topfit. Ich glaube, so war ich noch nie so fit, so austrainiert, durchtrainiert. Ich hätte gerne noch weitergespielt. Aber es stand dann für mich zur Debatte, okay, was machst du? Gehst du den zweiten Bildungsweg? Also gehst du nochmal das Real Life, sage ich immer? Also arbeitest du ganz normal? Oder gehst du noch irgendwo Regionalliga oder Dritte Liga? Und dann war für mich eigentlich klar, dann habe ich noch ein Angebot bekommen von Preußen Münster, dort weiter im Verein tätig sein zu können. Und dann war für mich klar, ich mache das jetzt, weil das wäre nur, das Karriereende war nah. Deswegen habe ich gesagt, passender Zeit.
Ich habe auch noch gelesen oder gehört, ich weiß nicht mehr genau, dass du immer sehr, sehr gute Laktatwerte hattest.
Ja, also ich hatte immer eine gute Ausdauer, ja.
Stark. Wie hat sich das dann angefühlt, nach so vielen Jahren als Fußballer in ein neues Leben zu gehen?
Tatsächlich war das für mich extrem, weil gefühlt war das vom Rasen direkt auf die Schulbank, weil ich habe dann eine Ausbildung gemacht zum Kaufmann für Marketingkommunikation. Wie gesagt, das konnte mir der Verein ermöglichen, wo ich auch super dankbar war damals oder auch immer noch bin. Aber das war wirklich, ich glaube, fertig vom Platz in Urlaub und dann auf die Schulbank. Also ich hatte gar nicht so viel Zeit und ich glaube, im Nachhinein wäre es vielleicht gut gewesen, mal ein bisschen die Karriere zu reflektieren, zu wissen, okay, was sind meine Stärken, Schwächen, wo will ich hin? Aber auch da werden wir bestimmt ja nochmal drüber reden, war es dann letztendlich auch gut, so wie es ist.
Genau, da gehen wir in Folge 2 genauer drauf ein. Hat man denn als Fußballer auch Angst vor diesem Moment oder trifft das Wort Respekt es besser?
Respekt, weil wie gesagt, ich hatte das Privileg, mein Hobby zum Beruf machen zu dürfen über all die Jahre. Ich glaube, 25 Jahre durfte ich das fast machen. 20 Jahre.
Schon eine lange Zeit.
Ja, ist eine sehr, sehr lange Zeit und ich habe das sehr genossen und was am meisten immer fehlt im Sport ist dann tatsächlich die Kabine mit den Jungs tagtäglich abzuhängen, Blödsinn zu erzählen oder an sich zu arbeiten, sich nur auf diese eine Sache zu fokussieren. Aber deswegen ist Fußball nicht unendlich, sondern hat halt nur einen gewissen Jahre, wo du genießen kannst. Und das habe ich aber getan.
Man hört ja oft von Ex-Profis, die danach der Karriere nicht genau wissen, was sie machen, sondern vielleicht sogar pleite sind. Mhm. Woran liegt das? Haben die Spieler keinen Plan B oder was sind da die Gründe?
Vielleicht manchmal schlecht beraten, was auch immer. Also ich bin nicht pleite gewesen, Gott sei Dank.
Nein, nein.
Nein, nein, aber ich wusste nicht tatsächlich, musste ich mich erfinden. Aber das Problem liegt, glaube ich, einfach daran, du widmest dich 20 Jahre dem Sport. Du weißt, das ist meine Leidenschaft. Das ist das, was ich machen wollte. Das mache ich gerade. Und viele, Gott sei Dank, fangen jetzt mittlerweile schon ein Studium an. Also bilden sich mittlerweile auch schon weiter. Das hätte ich mir für mich auch gewünscht. Ich habe sogar ein kleines Studium angefangen, Sportmanagement. Aber dann aufgrund von Vaterdasein habe ich das dann irgendwann abgebrochen.
Du hast gerade erwähnt, du standest auch an dem Punkt, Karriere zu Ende. Und man denkt erstmal, was mache ich jetzt? Wie findet man sich neu? Genau das, deine Zeit nach dem Karriereende, dein Mindset, dein Leben heute, welches noch sehr eng mit dem Fußball verknüpft ist, werden wir später noch hören. Das alles schauen wir uns in der nächsten Folge an. Das war es erstmal mit dieser Folge. Vereinsvisionäre, vielen Dank fürs Zuhören. Wenn ihr mehr solcher Folgen hören wollt, dann holt doch gerne eure Freunde an Bord, teilt die Episode und am allerwichtigsten, hinterlasst doch gerne ein paar Sterne bei der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Vielen Dank an dich, Jens, schon mal für die ersten spannenden Einblicke.
Sehr gerne, hat mich riesig gefreut. Danke, dass ich bei dir sein durfte. Tolles Format, was ich sehr, sehr gerne unterstütze. Ich finde das großartig, dass du es so mit dir, mit deiner Leidenschaft da angehst. Und ich habe dich jetzt schon ein bisschen kennengelernt. Also ich freue mich auch, mit dir die zweite Folge nochmal aufnehmen zu dürfen. Vielen Dank.
Danke schon mal. Wir hören uns in einer Woche, wir in ein paar Minuten. Mir hat bereits der erste Teil eine Menge Spaß bereitet. Und dann machen wir gleich weiter. Alles Gute an euch. Genießt das schöne Wetter. Falls es gerade schön bei euch ist, wenn ihr es hört. Bleibt wie immer sportlich. Ciao, ciao.
Ciao.
Vereinsvisionäre hinter den Kulissen des Fußballs.